Zweiter Teil unserer Predigtreihe zu Ostern oder wie ich letzte Woche schon versucht habe anzudeuten, auf Ostern hin. Wir werden nicht 3 Wochen lang Ostern durchkauen, sondern uns mal mehr oder weniger irgendwie auf Ostern ausrichten. Heute Morgen glaube ich eher ein bisschen weniger. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir diesen Text ausgesucht habe. Der gehört zwar in die Osterzeit auch von der Predigttextordnung der Kirche her. Ihr werdet vielleicht noch rauskriegen, warum ich mich das überhaupt frage. Heute Morgen, die Predigtreihe geht ja um das Thema oder handelt sich um das Thema das große Trotz. Ein Trotz, irgendetwas, das dagegen steht. Da haben wir letzte Woche über den Trost nachgedacht. Und heute Morgen über Licht. Das war schon viel Thema. Das darf man jetzt für die Predigt nicht so wörtlich verstehen, sondern eher so in dem Sinne Licht von Erleuchtung. Jemandem geht ein Licht auf. Vielleicht so ein bisschen als reinfindende Hilfe für heute Morgen. Ich werde unserem Predigttext heute Morgen nicht gerecht, weil ich das bei diesem Text nicht kann. Der ist mir zu dunkel, um in diesem Bild zu bleiben. Stattdessen möchte ich versuchen, euch mitzunehmen in ein paar Gedanken, die mir kommen, wenn ich diesem Text begegne. Vielleicht sage ich dadurch heute Morgen auch mehr über mich als über diesen Text. Das mag durchaus sein. Vielleicht ist es sogar wahrscheinlich, dass das heute Morgen passiert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Fragen, die ich an diesen Text habe, eure Fragen sind. Vielleicht könnt ihr damit, was ich heute Morgen sage, gar nichts anfangen. Vielleicht dann wieder nächste Woche. Ich will nach diesem Licht schreien, diesem Licht hinterherlaufen, wie wir das in dem Video gesehen haben von Oleg Popow. Diesem Licht, das ich im Titel dieser Predigt trotzdem behaupte, obwohl dieser Text so dunkel ist. Nach diesem Osterlicht schreien im Karfreitagsdunkel. Und dem trägt dann auch der Stil der heutigen Predigt ein wenig Rechnung. Und ich werde ein wenig so reden, wie ich auch spontan denke. Nicht in geschliffener Argumentation, wo ein Gedanke versucht, auf den anderen aufzubauen. Und wäre die Predigt heute Morgen eine bibelwissenschaftliche Hausarbeit, die ich fürs Studium schreiben müsste, das darf ich schon sagen, ich würde gnadenlos durchfallen und das zu Recht. Ich frage einfach nach dem, was mir in den Sinn kommt, wenn ich diesen Text lese. Und möchte euch mit hineinnehmen. Vielleicht treffe ich eure Fragen, vielleicht auch nicht. Vielleicht regt es auch an, neue Fragen entstehen zu lassen. Und vielleicht auch hier und da eine Anregung auf eine mögliche Antwort. Ich werde den Text abschnittsweise vorlesen und immer ein bisschen meine Gedanken dazu geben. Der Text stammt aus Genesis 1. Mose 22 und wir fangen an mit den ersten 6 Versen. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch 2 Knechte nahm er mit. Am 3. Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Wie klingt die Stimme Gottes? mir wird übel, wenn ich diesen Text lese. Darf ich das sagen? Dass mir übel wird, wenn ich die Bibel lese? Ich hoffe doch. Denn ich will nicht abstumpfen und sagen, ja, hier geht es um dies und das, das kann man exegetisch in der Auslegung ganz genau zeigen, worum es geht. Von daher ist das gar nicht so schlimm, was hier steht. So kalt will ich nicht werden. Es dreht sich mir der Magen um, wenn ich diesen Text lese. Wenn ich höre, dass da jemand sein Kind töten will. Mir dreht sich der Magen um, nicht nur als Vater. Und noch viel mehr, wenn ich höre, dass Gott das befohlen haben soll. Da dreht sich mir nicht nur der Magen, sondern da dreht sich mir auch alles im Kopf. Das soll Gottes Wort sein. Klingt so die Stimme Gottes? Kann das eine mögliche Botschaft Gottes sein? Hier geht es ja nicht darum, eine Kleinigkeit aufzugeben, die mir irgendwie bedeutungsvoll wichtig ist, die mir angenehm ist. Mal ehrlich, juristisch gesprochen, ist das Anstiftung zum Mord. Ist Gott ein Anstifter? Ein Brandstifter, der vielleicht zur Verteidigung eines Ideals vom christlichen Abendland aufruft? Und nicht nur der Klang dieser Gottesstimme ist mir suspekt, auch dieser Abraham kommt mir komisch vor. Diese Figur, auf die sich immerhin 3 verschiedene große Religionen berufen in ihrer Weise. Was ist das für ein unkritischer Abnicker? Bring um, was du liebst. Okay. Hallo? Hirn einschalten. Herz einschalten. Offenbar passt es in sein Gottesbild, dass Gott sowas sagen kann. Dass so ein Befehl möglich ist. Naja, Gott ist eben die höchste Autorität. Ich kann nicht verstehen, wie die Wege Gottes sind. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Fromme Sätze, die mir ganz bekannt vorkommen. Dir vielleicht auch. Die ich vor einigen Monaten in einer christlichen Zeitschrift so oder so ähnlich auch gelesen habe. Die ich vielleicht sogar vor Jahren hätte selbst sagen können. Vielleicht sogar gesagt habe. Mir wird übel. Und ich frage mich, wie klingt die Stimme Gottes? Welchen Ton schlägt sie an? Welche Melodie summt sie? Was kann sie sagen? Und was vielleicht auch nicht? Nach einer Weile sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte den Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wo ist das Opfer? Dieser arme Junge scheint nichts zu ahnen. Scheint nicht zu ahnen, dass er das Opfer sein soll. Und ich höre die Fragen unserer heutigen Opfer. Was habt ihr mit uns vor? Ich höre das zaghafte Fragen der Minderheiten. Sie ahnen vielleicht doch irgendwie, was mit ihnen passiert, wenn sie solchen Gottesleuten wie diesem unkritischen Abraham begegnen. Und ich verstehe ihren Aufschrei. Was passiert denn mit mir, wenn meine Sexualität offensichtlich oder angeblich ein Gräuel ist? Was werdet ihr mit mir machen, wenn mein Lebensentwurf nicht eurem frommen Ideal entspricht? Was habe ich zu befürchten, wenn die Stimme irgendeines Gottes lauter ist als mein Schrei nach Hilfe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung? Muss nicht spätestens hier dieser Abraham ins Grübeln kommen, wenn vor ihm der Hilflose steht und fragt: Was machst du hier eigentlich? Muss er sich nicht fragen, ob er richtig gehört hat? Gott wird schon sorgen. Was ist das für eine Aussage? Ist das ein naives: Es wird schon alles richtig sein? Oder doch vielleicht ein Fünkchen kritische Hoffnung? Na, vielleicht passt es gar nicht so zu Gott, was ich hier gerade tue. Kann Gott das wirklich wollen? Kann Gott den Tod wollen? Ein Fünkchen. Eine Ahnung, eine Hoffnung. Vielleicht ist Gott doch anders. Nicht die absolute Autorität, der ich selbst in den äußersten Unverständlichkeiten willig zustimmen muss. Ich verstehe zwar nicht, was du tust, aber es wird schon okay sein. Nur ein Fünkchen. Und kurz darauf zückt Abraham das Messer. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er. Und der Engel rief: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sieht. Noch heute sagt man: Auf dem Berg lässt der Herr sich sehen. Noch eine Stimme. Eine ganz andere. Sie klingt anders. Sie sagt etwas anderes. Eben noch hieß es: Töte dein Kind. Jetzt heißt es: Tu ihm nichts. Was denn nun? Welche Stimme hat recht? Diese hier hat zumindest das letzte Wort. Die erste Stimme ist vergangen. Ich höre eine neue Stimme. Nicht mehr die Stimme Gottes, die Stimme seines Engels. Wie könnte ich auch die Stimme Gottes direkt hören, ohne sie falsch zu verstehen? Wie könnte ich es richtig einordnen, wenn es mir niemand erklärt? Und ich denke an Philippus und den Kämmerer, wo der eine den anderen fragt, verstehst du, was du da liest? Er sagt, wie sollte ich, wenn es mir niemand erklärt? Der Engel redet hier. Und plötzlich verstehe ich Gott anders. Ich sehe ein, dass Gott nicht beliebig, frei, nicht willkürlich entscheidet, sondern immer für das Leben, für die Menschen. Ich sehe Gott, denn der Herr lässt sich sehen. Mir geht ein Licht auf, mitten im Dunkel des Bildes, das ich mir von Gott gemacht habe. Mitten im Dunkel des Gottesbildes, das andere an mich herantragen wollen. Mitten im Dunkel, das mich immer wieder überfallen will. Weil und wenn ich am Happy End zweifle. Dann überkommt mich als einem Abraham der Gedanke, ich habe mich bisher verhört. Gott ist doch nicht willkürlich. So kann ich ihn nicht mehr verstehen. Vielmehr so, wie Jesus den Propheten Hosea zitiert. Ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Gott lässt sich sehen. Das ist der Gipfel unseres Glaubensberges, unseres christlichen Glaubensberges. Gott lässt sich sehen in der Geschichte des Christus, in der Hingabe fürs Leben anderer, in der Heilung der Wunden gebrochener Biografien, in der festen Überzeugung, dass Gott niemals Menschen als Mittel zum Zweck missbraucht, sie nicht für ein höheres Ideal opfert, sondern sich selbst. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Hat er es vielleicht doch geahnt, dieser Abraham? Hat er sich vielleicht doch nicht auf irgendeinen Gott verlassen, der Irrsinniges, Unglaubliches, Perverses von ihm fordert, sondern auf einen Gott, der die Liebe zum Leben selbst ist? Dann hätte er sich tatsächlich verhört. Musste auf dramatische Weise an den Gott der Menschenfreundlichkeit erinnert werden. Vielleicht zum ersten Mal. Erinnert werden an den Gott, der niemals von mir fordert, Menschen für irgendeinen höheren Zweck aufzugeben. Lebensgeschichten für seinen Willen zu opfern. Der mir doch niemals sagen kann, dass irgendein Ideal wichtiger ist als der Mensch. Sei es ein theologisches, ein politisches, ein sexuelles oder ethisches Ideal, dass irgendetwas wichtiger sein sollte als du selbst mit deiner Geschichte, mit deinen Wunden, mit deinen Makeln und Marotten, mit allem, was dich ausmacht. Darin liegt doch Segen. Das heißt, darin liegt eine Kraft, die Menschen heil macht, wo sie selbst für andere wichtig werden, wo du selbst in deiner Würde unantastbar bist, wo du nicht für eine noch so fromme Idee geopfert wirst, wo du selbst viel wichtiger bist als jedes noch so fromm klingende Ideal. Aber da bin ich Abraham, weil ich das immer wieder vergesse, weil ich dir nicht gerecht werde, weil ich meiner Familie nicht gerecht werde, meiner Gemeinde nicht gerecht werde. Und ich darf mir gleichzeitig sagen lassen, und ich muss es, auch das ist nur ein Ideal, immer allen gerecht zu werden. Der Text stellt mich vor eine Herausforderung, die mir persönlich heute etwas leichter fällt als früher. Aber noch längst nicht leicht. Diese Geschichte stellt dich vor die Herausforderung, dein Bild von Gott zu überdenken. Was bist du bereit zu opfern? Deine Mitmenschen für dein Bild von Gott? Oder umgekehrt, dein Bild von Gott für deine Mitmenschen? Lasst uns lieber Ideale opfern als Menschen. Und dazu helfe uns Gott. Amen.